Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Der 7. Oktober 2013, der ist in die Geschichte Israels, 2023 natürlich, der ist in die Geschichte Israels eingegangen als Schwarzer Schabbat. Terroristen aus Gaza haben da Israel überfallen an diesem Tag. Sie haben mehr als 1.100 Menschen ermordet, Tausende verletzt und vergewaltigt und außerdem 250 Menschen entführt. Und viele dieser Geiseln sind noch immer in den Händen der Hamas. Und der Krieg Israels gegen die Hamas, der dauert ja auch nach wie vor an. Viele Menschen in Israel sehen das Handeln ihrer Regierung in diesem Konflikt sehr kritisch. Umso größer ist aber die Solidarität in der israelischen Zivilgesellschaft. Die Menschen nehmen die Dinge selbst in die Hand, und zwar Menschen aus allen gesellschaftlichen Strömungen. So beobachtet es zumindest die israelisch-österreichische Autorin Anita Hafif-Horina. Mit ihr bin ich jetzt telefonisch verbunden. Guten Morgen nach Netanya, nördlich von Tel Aviv.
Guten Morgen, Herr Röther.
Frau Hafif-Horina, für ein Buch, das demnächst erscheint, haben Sie 17 Menschen porträtiert. Die engagieren sich in Israel seit dem 7. Oktober auf ganz unterschiedliche Weise. Ist Ihnen eine dieser Begegnungen besonders im Gedächtnis geblieben?
Also ich muss sagen, dass alle 17 Protagonistinnen und Protagonisten meines Buches für mich wirklich Vorbilder sind. Aber da wir uns in einem religiösen Kontext, in einer religiösen Sendung hier unterhalten, würde ich gerne eine ultraorthodoxe Frau, Hannah Irom, benennen, die eine Organisation gegründet hat, Iron Sisters. Sie hat 1200 streng religiöse Frauen mobilisiert, die dann einfach nur geholfen haben, und zwar Frauen von Reservistinnen, die ja Monate, von Reservisten, die ja monatelang alleine geblieben sind. Und sie haben für sie gekocht, sie haben die Kinder betreut, sie haben die Wohnungen geputzt, was immer notwendig war. Sie haben zum Teil bei diesen Familien geschlafen, weil die Frauen Angst hatten. Und dieses Projekt setzt sich weiter fort auf einer wöchentlichen Basis, also nicht mehr auf dieser täglichen Basis, aber auf einer wöchentlichen Basis. Und Hannah Irom hat etwas gesagt, was mich sehr beeindruckt hat, nämlich, dass wenn man unseren Lebensentwurf respektiert als ultraorthodoxe Frauen, dann können wir einen großen Beitrag zur israelischen Gesellschaft leisten.
Diese Familien, die da von Hannah Irom betreut worden sind und ihren Mitstreiterinnen, das waren dann ja vermutlich säkulare Familien, ja, oder nicht so streng religiöse Familien, weil sonst würden die Männer ja nicht in der Armee dienen. Das heißt, die streng orthodoxen Frauen sind in weniger religiöse oder gar nicht religiöse, ja, Familien gegangen. Würden Sie sagen, insgesamt ist der sehr religiöse Teil und der säkulare Teil der Gesellschaft in Israel näher zusammengerückt nach dem 7. Oktober?
Ich meine, die israelische Gesellschaft ist eine sehr zerstrittene Gesellschaft. Das muss man im Alltag durchaus sagen. Aber der 7. Oktober war ein so großes Trauma und eine so furchtbare Zäsur, die eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft, der Menschlichkeit und der Solidarität ausgelöst hat. Und da mussten die Menschen quasi, um ihre Projekte umsetzen zu können, ihre politischen und sozialen Differenzen beiseite legen, was ja auch im Übrigen in der Armee der Fall ist, ja, weil Soldaten müssen sich aufeinander verlassen können. Und genau dieses Prinzip hat hier funktioniert. Es war so auch eine Art Überlegungsstrategie, ja.
Aus einer deutschen Perspektive, da nehmen wir die israelische Gesellschaft vielleicht oft ein bisschen vereinfacht wahr, nämlich gespalten in die religiösen, also orthodoxe Jüdinnen und Juden auf der einen Seite und auf der anderen Seite die säkularen. Was und wen übersehen wir dann?
Ich glaube, was wir übersehen, sind die Grauzonen. Und das ist mir ein Anliegen in meiner Arbeit als politische Bildnerin, genau diese Grauzonen, diese Nuancen, dieses breite Spektrum darzustellen. Und deswegen gebe ich auch immer wieder einzelnen Stimmen Ausdruck durch meine Bücher. Und es ist eben nicht alles schwarz und weiß. Ja, es gibt sehr viele Konflikte zwischen religiösen und säkulären und jüdischen Israelis und arabischen Israelis. Aber dennoch gibt es auch sehr viel Zusammenhalt, wenn man vor so einer Katastrophe steht wie der 7. Oktober. Und das ist nun mal eine Katastrophe, die noch nicht beendet ist. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass hunderttausende Menschen evakuiert waren. Bis heute sind es noch, glaube ich, 60.000, 70.000, die im eigenen Land Flüchtlinge sind. Die müssen ja auch versorgt werden. Und der Staat macht nach wie vor nicht genug. Und deswegen springt die Zivilgesellschaft immer wieder ein.
Sie haben ganz am Anfang des Gesprächs schon gesagt, und Sie schreiben es auch in dem Buch, dass die Menschen, die Sie da porträtieren, allesamt Vorbilder sind aus Ihrer Sicht. Und es gibt, das schreiben Sie auch, wirklich unzählige Initiativen in der Zivilgesellschaft in Israel, jetzt gerade in diesem vergangenen Jahr, vorher sicherlich auch schon, aber jetzt noch mal umso mehr. Würden Sie sagen, die israelische Gesellschaft ist eine besonders vorbildliche Gesellschaft?
Ich weiß nicht, ob sie vorbildlich ist, obwohl einige der Interviewgebenden das auch ansprechen, dass sie möchten eine vorbildliche Gesellschaft sein. Aber sie ist sicher eine Gesellschaft, in der Hilfe für andere schon von Anfang an, also schon im Kindergarten lernen das die Kinder. Ja? Und das ist etwas, was in der israelischen Gesellschaft bei allen Gruppen sehr stark verankert ist. Ja, in den Kibbutzim ist es selbstverständlich, dass die Kinder schon ab jungen Kindesalter einen Teil ihrer Freizeit damit verbringen, anderen zu helfen. Ja. Und damit wachsen die Menschen hier auf. Und insofern ist das etwas, was sehr, sehr tief liegt und sehr leicht abrufbar ist.
Auch säkulare Israelis, das schreiben Sie, die beziehen sich in ihrem Engagement teils explizit auf die jüdische Tradition und die Religion. Einer erwähnt etwa den Propheten Jesaja. Ist die jüdische Religion eine Quelle auch säkularer Solidarität in Israel?
Das glaube ich schon, nicht unbedingt im religiösen Sinne, aber sicher im kulturellen Sinne. Juden in der Diaspora haben sich auch immer sehr, sehr geholfen. Ja, es gibt ja auch diesen Spruch, jeder Jude ist für den anderen verantwortlich. Ja. Dazu gehört übrigens auch die Freilassung von Freikauf von Geiseln. Das ist ein religiöses Gebot. Ja. Also ich denke schon, dass das eine Inspiration ist, was nicht heißt, dass diese Menschen nach den Regeln der Religion leben. Aber es ist immer wieder ein sehr intensiver Bezugspunkt. Manchmal bewusst und manchmal unbewusst.
Jeder Jude ist für den anderen Juden verantwortlich. Das haben Sie gerade zitiert. Jetzt leben in Israel ja aber auch nicht-jüdische Menschen. Sie porträtieren in Ihrem Buch auch eine palästinensische Christin, die eben in Israel lebt, israelische Staatsbürgerin ist, also Israelin ist, auch dort geboren ist. Wie steht es seit dem 7. Oktober um die Solidarität zwischen jüdischen Israelis und palästinensischen, arabischen Israelis?
Ich denke, dass, also zumindest von den Recherchen, die ich gemacht habe, wurde auch bei den arabischen Israelis viel getan. Zum Beispiel, ich habe zwei arabische Projekte in meinem Buch. Die wenden sich beide an die beduinische Bevölkerung, die zum Teil in sehr schwierigen Verhältnissen lebt und zum Beispiel auch keine Schutzräume hat. Ja. Und diese arabischen NGOs engagieren sich, aber sie haben auch sehr viele jüdische Freiwillige. Ja. Und genauso wie es bei den jüdischen NGOs bei einigen auch arabische Mithilfe gibt und nicht zu sprechen davon, dass am 7. Oktober mehrere Beduinen zum Beispiel die jungen Menschen vom Nova-Festival. In mehreren Runden sind sie gefahren und haben sie gerettet.
Das heißt, auch diese Solidarität zwischen arabischen und jüdischen Israelis, die ja, könnte man aus einer deutschen Perspektive vermutlich stärker wahrnehmen, als das uns im Bewusstsein ist bisher.
Ja, denke ich schon. Wie gesagt, es ist ein Teilaspekt. Ja, immer worüber wir reden, ist immer nur ein Teilaspekt und nicht das ganze Bild. Aber das gilt auch genauso für die Schwarz-Weiß-Wahrnehmungen.
Das sagt Anita Hafi-Forina. Vielen Dank für diese Einblicke in die israelische Gesellschaft.
Ich danke Ihnen.
Und das neue Buch von Anita Hafi-Forina, das trägt den Titel »Solidarität heißt Handeln – Die israelische Zivilgesellschaft nach dem Massaker vom 7. Oktober 2023«. Das Buch erscheint Ende September bei der Bundeszentrale für politische Bildung.